Es grüßt Sie alle an den Radios ganz herzlich, Ihre Sabine Böhler. Willkommen zur Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Wann muss ich den Arzt rufen oder muss ich jetzt den Arzt rufen? Vor dieser Frage haben Sie, liebe Zuhörer, sicherlich alle schon einmal gestanden. Und nicht selten fällt die Entscheidung so aus, dass wir entweder zu lange warten oder gar nicht erst den Arzt rufen. Immer wieder kommt es in der Praxis vor, dass Patienten denken, der Schmerz, ach, der geht schon wieder vorbei. Oder es reicht doch, wenn ich morgen zum Arzt gehe. Heute erfahren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wann Sie unbedingt den Arzt rufen müssen. Und welchen Arzt? Den Notarzt oder reicht der Bereitschaftsarzt? Mein Gast, er ist Bereitschaftsarzt, er ist auch als Notarzt unterwegs, das ist Dr. Gero Winkelmann. Er kommt aus Unterhaching, das liegt hier in der Nähe bei München. Und er ist heute mein Studiogast. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Hallo, Herr Dr. Winkelmann.
Ja, grüß Gott und vielen Dank für die freundliche Einladung.
Herr Dr. Winkelmann, Sie sind nun schon seit mehr als 20 Jahren als Bereitschaftsarzt tätig und noch einige Jahre dazu überhaupt Arzt. Sie sind Facharzt für Naturheilverfahren und unterhalten ja eine Privatpraxis in Unterhaching, also hier in der Nähe von München im Südosten. Und dann haben Sie noch ein ganz besonderes Hobby, was man schon fast auch als eine Berufung ansehen kann, nämlich Sie widmen Ihre gesamte Freiheit dem Lebensschutz und Sie haben in München den Kreis katholischer Ärzte gegründet. Was ist Ihnen da ein besonderes Anliegen, gerade im Kreis katholischer Ärzte?
Ja, diesen Kreis habe ich in München vor bald 5 Jahren gegründet. Wir treffen uns einmal im Monat und wir arbeiten nach der Devise katholisch, Arzt, München oder meine Region, weil es gibt auch Ärztegruppen in Köln und in Würzburg und am Bodensee. Und wir wollen eine Verbindung schaffen zwischen Kirche und Arztberuf, zwischen Glauben und ärztlichem Wirken, zum Segen für die Menschen. Und es geht ums Leben. Und da gibt es auch immer wieder Verbindung zu meiner täglichen Arbeit als Bereitschaftsarzt. Ich habe zu tun mit Gesundheit, mit Leben und Tod. Und da ist es gut, wenn man eine religiöse Bindung auch hat, weiß, was die katholische Kirche lehrt. Und es macht mir sehr viel Freude, mit Menschen und Patienten und der Kirche zusammenzuarbeiten.
Und das Besondere bei Ihnen ist, dass Sie hauptberuflich ein Bereitschaftsarzt sind. Warum ist das so was Besonderes?
Ja, weil vom Gesetz her gibt es in allen Gegenden der Welt einen ärztlichen Bereitschaftsdienst, auch in Südtirol, da heißt es Guardia Medica. Ich sage das deshalb, weil ich in Italien studiert habe und vor 25 Jahren in Verona die Laurea gemacht habe. Und der Bürger kann sicher sein, dass er jederzeit einen Arzt bekommt. Ob der dann tatsächlich hinfährt oder ob man den Notarzt braucht, das entscheidet eben das jeweilige Krankheits- oder Verletzungsbild.
Jetzt müssen wir vielleicht dann doch nochmal die Frage klären, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Notarzt und einem Bereitschaftsarzt?
Also beide haben mit Leiden und Verletzungen zu tun. Der Notarzt, das ist sozusagen bei dem geht es immer um Leben und Tod. Bei schweren lebensbedrohlichen Erkrankungen ist der kann mit Blaulicht anfahren, der arbeitet eng mit dem Rettungsdienst zusammen und gibt es den Rettungshubschrauber, so dass der Notfallpatient innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 8 bis 12 Minuten eine kompetente, qualifizierte ärztliche Hilfe erhält, damit man das Überleben und Leben sichert.
Mhm. Unser Thema so heute ist ja die Frage, wir wollen nach Alarmsignalen schauen und wann muss ich den Arzt rufen? Jetzt wäre die nächste Frage, was sind denn so Alarmsignale? Wann muss ich denn jetzt den Notarzt anrufen und wann muss ich den Bereitschaftsarzt anrufen? Wie erkenne ich das als Laie, Herr Dr. Winkelmann?
Eben, und das ist die Kernfrage. Darum geht es heute, die Alarmzeichen. Ich möchte Sie in diesem Vortrag heute und auch nachher bei den Hörerfragen sozusagen trainieren, dass Sie Ihre Augen aufmachen und bei sich oder Ihren Mitmenschen Alarmzeichen erkennen, sehen, die nicht wegdrücken, so sagen, wird schon werden oder so, sondern dass man sie deutet und auch danach handelt. Und zwar das Ziel ist, unseren Körper gesund zu erhalten, Leiden zu lindern, und den Mitmenschen zu helfen. Zum Beispiel ganz aktuell. Ich war jetzt heute Morgen im Rotkreuz-Krankenhaus. Da war eine Weiterbildung über Beckenbodenschwäche. Leute, die das Wasser und den Stuhlgang nicht halten können. Das ist peinlich, darüber redet man nicht. Und 1 Million Menschen in Deutschland sind daran, leiden darunter und sie gehen nicht zum Arzt, es ist ihnen peinlich. Und zwar, was jetzt noch für mich als Christ schwerwiegend wirkt, die gehen auch nicht mehr in die Kirche. Also nicht, dass sie nicht mehr ins Konzert gehen, sie isolieren sich. Und da kann man sagen, liebe Mitmenschen, man kann euch helfen. Also wenn ihr diese Alarmzeichen seht, sozusagen Stuhlgang in der Unterwäsche, dann ist das nicht peinlich oder ein Zeichen von Schmutz, sondern Zeichen einer Erkrankung, die man gut heilen kann. Also sie müssen da selber natürlich dann handeln und zum Arzt gehen.
Jetzt müssen Sie mir helfen. Ich habe Sie eben danach gefragt, wann wir den Notarzt oder den Bereitschaftsarzt holen, aber solch etwas, ist das nicht etwas, wo ich warten kann und sage, ich gehe, hol mir jetzt einen Termin bei meinem Hausarzt? Eben.
Natürlich, da sind beide Ärzte, Bereitschaftsarzt und Notarzt, überfordert. Aber es kann jetzt ja auch schon mal sein, dass man gerade im Wochenenddienst, wenn man feststellt, es kommt zum Beispiel Blut aus dem After oder aus dem Unterleib, dass man da zur Not lieber einen Arzt kommen lässt oder in die Bereitschaftspraxis geht, um zu fragen, ist das lebensbedrohlich? Müssen wir jetzt gleich handeln? Ist da eine schwierige Erkrankung im Hintergrund, die auch am Wochenende behandelt werden muss? Oder hat es Zeit, kann man das aufschieben bis auf den Werktagsdienst, wenn der eigentliche Hausarzt wieder da ist?
Also was sind jetzt Zeichen, wann muss ich den Notarzt rufen, so die typischen Anzeichen?
Eben, und da habe ich mir mal Gedanken gemacht, es gibt 11 Zeichen. Ich will Sie aber jetzt nicht hier stressen mit einer Medizinvorlesung, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern wir fangen gleich mal an mit dem wichtigsten Zeichen, der Bewusstlosigkeit. Weil wenn jemand bewusstlos ist, da ist er scheintot, er ist nicht erweckbar und das ist ein sehr schwer lebensbedrohendes Krankheitszeichen. Und das Koma, und da sind Sie sicherlich überfordert, und die Diagnose zu machen. Und deshalb sollten Sie in diesem Fall sofort den Notarzt rufen, über den Polizeinotruf, aber auch über die Ärztezentrale. Die Mitarbeiter sind alle speziell geschult und die entscheiden dann, ob sie einen Bereitschaftsarzt schicken oder den Rettungswagen mit dem Notarzt. Und zum Beispiel bei einem Koma denken wir bei älteren Menschen an den Unterzucker. Das ist was Häufiges. Leute, die Insulin spritzen und nicht genügend dabei danach essen, die können einen Unterzucker haben. Da krampft man und da ist man wirklich bewusstlos. Und man kann mit einer Spritze von Injektion von Zucker, Glucose, denjenigen sofort wieder zurückholen. Koma kann aber auch ein Schlaganfall sein. Drogenvergiftung und Alkoholvergiftung. Denken wir da dran.
Muss ich nochmal nachhaken. Beim Unterzucker reicht es dann nicht, wenn man dem Patienten ein Stück Traubenzucker in den Mund legt? Das ist doch so das Erste, was gerne getan wird.
Da eine gute Idee, erste Hilfe, prima. Aber Achtung, bitte bei Bewusstlosigkeit nicht. Also wenn jemand nicht mehr erweckbar ist, der kann dann nicht mehr schlucken. Das heißt, jeder Fremdkörper, das Stückchen Zucker oder Apfelsaft, das geht eben in den falschen Hals. Das gelangt nicht in den Magen, sondern in die Luftröhre und Sie können demjenigen dann sozusagen sogar ums Leben bringen, indem Sie die Atemwege verlegen. Also in diesem Fall bitte keine Selbstbehandlung. Wenn jemand bewusstlos ist und nicht richtig schnauft, dann legen Sie denjenigen in die Seitenlage oder überstrecken den Kopf, damit die Atemwege frei sind, damit derjenige wenigstens schnaufen kann. Und danach bitte Notruf. Alles Weitere macht der Rettungsdienst und der Notarzt.
Und dann sind wir schon bei der nächsten wichtigen Frage. Weiß man, welches die richtige Notrufnummer ist? Weil das ist ja oft, dass dann gesucht wird.
Also da gibt's die Rettungsnummer 112. Die ist jetzt, glaube ich, sogar in ganz Europa gültig. Machen Sie sich kundig. Sie können entweder die Polizei anrufen, in Deutschland 110 oder 112 Feuerwehr. In manchen Gegenden gibt's noch die 19222, die Rettungsleitstelle. In Südtirol gibt's da wieder eine andere Nummer. Über Handy gibt's eine europaweite Nummer, die ist auch kostenlos. 112, da kommen Sie immer an die nächste für sie zuständige Rettungsleitstelle. Denken wir mal an einen Verkehrsunfall auf der Brenner Autobahn, wo weiß ich, wo die nächste Zentrale ist. Per Handy einfach 112 wählen und da kommen sie dann dort aus, wo die nächste Hilfe auch organisiert werden kann.
Manchmal bestehen auch Hemmungen, Herr Dr. Winkelmann, dass ich einen Notarzt anrufe, weil ich mich mit der Frage beschäftige, was sage ich dem denn jetzt? Was sind wichtige Informationen, wenn ich den Bereitschaftsarzt rufe oder den Notarzt, wie jetzt im Fall unserer Bewusstlosigkeit?
Also erstens sagen, was ist passiert? Hilflose Person am Isartorplatz in München liegt neben der Bank, wahrscheinlich ein Betrunkener. Aber das können Sie ja nicht entscheiden. Kann sein, derjenige hat einen Herzinfarkt und ist eben nicht betrunken. Also sagen Sie, hilflose Person, bewusstlos, die Straße nennen können, den Platz. Und bleiben Sie auch bei dem Patienten, bei dem Verletzten. Und Sie sollen auch für diese Rettungsleitstelle oder die Polizei erreichbar sein. Also wenn Sie ein Handy haben, dann können die meistens Sie zurückverfolgen. Der Disponent wird Sie dann fragen, bitte, wie heißen Sie, wie ist Ihre Nummer, falls das mal nicht möglich sein wird. Aber darf ich noch mal kurz zurückkommen auf die Bewusstlosigkeit? Die Kardinalsfrage ist natürlich, was machen wir bei Herz-Kreislauf-Stillstand? Also jemand ist sozusagen klinisch tot, Herzstillstand, er schnauft nicht mehr. Zum Beispiel nach Herzinfarkt, Badeunfall, Ertrinken, nach einem Stromschlag oder durch eine Vergiftung. Gasvergiftung zum Beispiel, dieser 10-jährige Junge, der neulich gestorben ist in einem Silo. Da müssen Sie sofort Hilfe holen und selber auch mit der Wiederbelebung beginnen. Hier in München haben wir zum Beispiel in U-Bahnhöfen und S-Bahnhöfen einen tragbaren Defibrillator. Wenn Sie mal wieder im S-Bahnhof sind, schauen Sie mal nach, wo dieses Gerät hängt. Das können Sie dann benutzen. Notruf machen und auf Selbstschutz achten. Zum Beispiel beim Stromunfall dürfen Sie nichts anlangen. Da muss man erst gucken, ob da tatsächlich die Leitung abgeschaltet ist. Zum Beispiel bei einem Sturz in den Fluss. In München kommt es leider mal öfters vor, dass der Hund ins Wasser fällt, sein Frauchen oder Herrchen springt hinterher, um den Hund zu retten und kommen dabei ums Leben. In dem Fall dürfen Sie selber nicht auch in diesen Fluss reinspringen, sondern müssen beim Notruf sagen, ich bin an der und der Brücke, der Mensch, der ist jetzt schon abgetrieben, der ist jetzt schon mehrere hundert Meter weiter flussabwärts. Also diese Nachricht, das ist sehr wichtig. Selbstschutz achten und Rettung durch Fachleute veranlassen, aber selber auch erste Hilfe leisten, wie es ihnen möglich ist.
Etwas, was gerne auch im häuslichen Umfeld auftritt, Herr Dr. Winkelmann, das sind Blutungen. Man fällt unglücklich hin oder eins der Kinder kommt auf einmal und sagt, Mama, schau mal. Was sind gerade bei Blutungen, wenn wir heute über Alarmsignale sprechen und uns fragen, wann muss ich den Arzt oder Notfall rufen, was sollte ich wissen?
Ja, also bei Verletzungen, da ist das relativ einfach sogar noch. Wenn man zum Beispiel eine Krampfaderblutung hat, das ist mir vor 20 Jahren mal im Zug passiert, da ist jemand ausgestiegen und gestürzt an der Bahnsteigkante und hat sich die Krampfadern aufgestoßen. Das hat schrecklich geblutet, ganz dunkel. Die erste Hilfe war einfach, denjenigen hinsetzen und das Bein hochlagern. Und wenn sie sich den Finger geschnitten haben, dann Arm hochheben, Finger hochheben, dann steht die Blutung meistens. Ansonsten macht man einen Druckverband und hat das Material dabei eben im Verbandkasten, im Auto oder zu Hause. Aber ich wollte eigentlich heute noch einen Hinweis geben auf die versteckten Blutungen, die nicht so augenscheinlich sind, die aber noch viel, viel gefährlicher sein können. Ich denke da an zwei Dinge, zum Beispiel blutiges Erbrechen. Gestatten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind jetzt vielleicht unappetitliche Fragen und Themen, aber scheuen Sie sich nicht davor, da Mut und zu bewahren und cool zu sein. Blutung mit Erbrechen, das kann wenn es hell ist, kann das aus der Speiseröhre kommen. Und besonders bei Leberpatienten können das Krampfaderblutungen sein, sogenannte Ösophagus-Varizenblutungen. Da ist akute Lebensgefahr. Da müssen Sie sofort den Notarzt rufen. 80% der Leute können da dran sterben. Dann, wenn es dunkel ist, dunkleres Bluterbrechen kommt bei mir im Notdienst immer wieder vor. Leute, die mir sagen, ich habe seit 3-4 Tagen dunkles Erbrechen, kaffeeersatzartig. Da ist ein Magengeschwür, ein blutendes Magengeschwür. Kann aber auch sein, dass es ein Magenkrebs ist. Also deshalb bitte handeln, gleich den Arzt rufen, weil es ist eben nicht eine kleine Blutung, sondern das kann eine erosive Gastritis, nennen wir das. Das kann sich zu einem Flächenbrand auswirken und derjenige kann da sogar noch an einem Tag verbluten. Also nicht warten bis zum nächsten Montag, bis der Arzt wieder da ist, sondern gleich anrufen. Sie kommen, müssen dann ins Krankenhaus gebracht werden. Dann hätte ich noch die Analblutung. Da gibt es eine helle Blutung aus dem After. Das wären dann Hämorrhoiden oder ein Darmpolyp. Und wenn es dunkel ist, Teerstuhl, das ist noch schlimmer, weil das ist geronnenes Blut, pechschwarz, ganz zäh, oft bei älteren Menschen. Das kann ein Zeichen sein für einen versteckten Darmkrebs. Beim Arzt kann man eine Untersuchung machen lassen, okkultes Blut im Stuhl, also wenn man keinen Teerstuhl hat und auch kein aufgelagertes Blut auf dem Stuhlgang hat, sondern zwischendrin kann das chemisch sichtbar gemacht werden und das dient zur Krebsvorbeugung. Also Analblutungen immer ernst nehmen, da kann eine ernste Todesgefahr dahinter stecken. Aber man kann sie gut behandeln. Es ist also, wir brauchen nicht verzweifelt sein. Zum Thema Blutung möchte ich noch Blut im Urin sehen. Das hat man beim normalen Blaseninfekt. Aber es kann auch Zeichen für einen abgegangenen Nierenstein sein. Und bei Männern denken wir an eine Prostatablutung, die Vorsteherdrüse, Zeichen für einen Krebs, vielleicht gutartig, wie auch immer. Das kann man momentan gar nicht so entscheiden. Das muss der Facharzt machen. Aber da bitte ich gerade bei pflegenden Angehörigen auch darauf zu achten, wenn sie ihre Mutter oder ihren Vater pflegen und der Urin rot ist. Das ist eine Makrohämaturie, nennt man das, also eine gut sichtbare Blutung. Das kann auch Folge von Medikamenten sein. Makumarblutung, also gerinnungshemmende Stoffe, können die Gerinnung so herabsetzen, dass man tatsächlich sogar schon aus allen Löchern blutet. Das ist also ernst und muss sofort behandelt werden. Also bitte auch nicht warten.
Also als Fazit erstmal, was Blutungen betrifft, gerade Blut im Erbrochenen, Lebensgefahr, den Notarzt rufen, wenn es hell ist, wenn es dunkel und kaffeesatzartig ist. Habe ich Sie richtig verstanden? Reicht es, den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu holen, es abklären zu lassen, eventuell sich ins Krankenhaus einweisen zu lassen? Ist Stuhl im Blut oder ist Stuhl auch im Urin, dann ist auch Vorsicht geboten und wenn es nicht schon öfter aufgetreten ist und man in Behandlung ist, auf jeden Fall den Notarzt, den ärztlichen Bereitschaftsdienst holen.
Ja, also bitte sprechen Sie offen mit Ihrem Arzt oder Bereitschaftsarzt über alle Dinge, die Ihnen irgendwie komisch anmuten und wo Sie nicht Bescheid wissen. Also lieber mal was zu viel sagen, als dann einen wichtigen Befund vorenthalten.
Und was man auch kann, stimmt es, Herr Dr. Winkelmann, die Personen in den Leitzentralen sind ärztlich geschult, sind geschultes Personal. Man kann dort auch die Befindlichkeit, die Beschwerden schildern und fragen, muss jetzt der Bereitschaftsarzt kommen oder was sagen Sie, kann er warten?
Ja, das ist sehr gut organisiert. Da gibt's Abfrageschemen, so dass man auf Nummer sicher ist. Das ist alles nach einem Standard geht das ab, sowohl in der ärztlichen Bereitschaftszentrale als auch bei der Rettungsleitstelle, bei der Feuerwehr. Das sind Fachleute, die haben sogar zwei Berufe, damit sie mit allen Notfällen
also
wirklich
gut. Also die helfen auch abzuwägen.
Die wägen ab und die sagen, die schicken ihnen dann das geeignete Rettungsmittel.
Ein Alarmzeichen, das uns allen Angst macht, das ist, wenn uns jemand begegnet, wenn wir mit jemand zusammen sind, der unter Atemnot leidet oder noch schlimmer, wenn ich selber unter Atemnot leide. Jetzt gerade haben wir eine Periode auch wieder hinter uns von starkem Pollenflug. Manche sind immer noch betroffen und gerade bei Atemnot, das ist ein absolutes Warnzeichen für den Notarzt oder für den Bereitschaftsarzt? Wann, welcher Arzt?
Ja, vor 3 Wochen hatte ich dann also 3 Notfälle am Tag hier im Taxinotdienst in München-Stadt. Asthma, allergisches Asthma. Die Leute sind ein bisschen schlampig umgegangen mit ihren Medikamenten, haben ihren Spray nicht regelmäßig genommen oder nicht richtig. Auf jeden Fall, die haben dann Atemnot, Husten, krampfartigen, trockenen Husten. Man denkt, sie hätten eine Lungenentzündung. Nein, sie haben ein allergisches Asthma. Und da kann man sehr gut helfen. Da gibt es Notfallmedikamente. Wir müssen aber bei der, das ist noch relativ glimpflich, aber ganz arg ist, jegliche Atemnot ist ein Warnsignal. Also da denke ich zum Beispiel an Herzpatienten, die eine koronare Herzerkrankung, KHK, haben, also Verkalkung der Herzkranzgefäße haben, drohender Herzinfarkt, auch Herzschwäche ist ein führt zu Atemnot, gerade beim Treppensteigen. Man spricht davon der sogenannten Belastungsdyspnoe. Das heißt, die Leute gehen gar nicht mehr auf die Straße, weil sie dann nachher die Treppe nicht schaffen und dauernd schnaufen müssen. Also von daher ist das kranke Herz, kann Atemnot machen bei Belastung, aber auch hoher Blutdruck. Die hypertensive Krise führt zu Atemnot. Ein enges Gefühl in der Brust, roter Kopf und Kopfschmerzen und eben diese Belastungsatemnot. Da ist es sowohl ein Notarzteinsatz, aber auch für einen kassenärztlichen Bereitschaftsdienst ein Zeichen und oder eine Einsatzindikation. Schlimm ist es, wenn der Patient rasselt, Wasser in der Lunge hat, ein Lungenödem hat, da droht ein akutes Herzversagen und da müssen Sie wirklich sofort handeln, bitte nicht bis zum nächsten Tag warten. Und wir erkennen auch die Patienten, die haben eine blau-blasse Gesichtsfarbe, japsen, haben eine schnelle Atmung und das ist ein lebensbedrohendes Zeichen und bitte gleich handeln.
Also bei Atemnot auf jeden Fall sofort den Notdienst oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen und mit den Kollegen absprechen, welcher der Kollegen nun kommt, der Notarzt oder der Bereitschaftsarzt. Einfach nicht lange warten, auch Mut haben, sich zuzumuten. Etwas, was man im ersten Moment manchmal gar nicht so bemerkt, auch als Angehöriger nicht so, das sind Lähmungen und dass ein Schlaganfall sich heranschleicht. Natürlich gibt es die schnellen Schlaganfälle, wo man sofort merkt, da ist jetzt Hilfe im Verzug. Sprechen, lassen Sie uns jetzt über sogenannte Lähmungserscheinungen sprechen, Herr Dr. Winkelmann.
Ja, kein Kardinalsthema. Ich bin sehr froh, dass wir da heute drüber sprechen können, weil es kann jeden von uns treffen, sowohl die Alten als auch die Jungen. Und ich war gestern bei einer Fortbildung, da ging es über Medikamente und Männer erleiden bei zu dickflüssigem Blut gerne einen Herzinfarkt, während Frauen bei dickflüssigem Blut eher zu einem Schlaganfall neigen. Man kann da vorbeugen, besondere Medikamente nehmen, aber wie erkenne ich jetzt, dass ich einen Schlaganfall habe?
Und vor allen Dingen, dass ich jetzt sofort jemand rufen muss.
Eben. Und zwar der Paradefall, komme ich morgens um 7 Uhr zu einem dringenden Hausbesuch, die Ehefrau ruft, ja, mein Mann, der redet so komisch, der hat ein verzogenes, schiefes Gesicht, das ist die Facialis-Lähmung, da ist also ein Gesichtsnerv, funktioniert schon nicht mehr. Und er ist gestürzt, er kann nicht selber auf die Toilette gehen. Er ist unruhig, er ist verzweifelt. Der Mann möchte auf die Toilette gehen, weil er Pipi machen muss, aber er stürzt immer, er ist schief. Und deshalb haben wir da das Vollbild eines Schlaganfalls. Manche Leute können auch gar nicht mehr reden, je nachdem, welcher Bezirk im Gehirn jetzt mit Blut nicht richtig versorgt ist. Es gibt auch dann die vorübergehenden Durchblutungsstörungen, TIA, Transitoric Ischemic Attack. Das heißt, das dauert 2-3 Minuten, wo man plötzlich nicht richtig reden kann oder wo ein Arm schlaff ist oder und danach ergibt sich das wieder. Und da bitte nicht drüber hinweggehen, sondern das ist ein Vorbote für einen großen Schlaganfall und sofortige Hilfe ist nötig. Im Englischen sagt man, time is brain, also Zeit ist Gehirn, weil je weniger durchblutet ist, desto mehr sterben die Gehirnzellen ab und derjenige lässt sich nachher nicht mehr richtig wiederherstellen. Also innerhalb von 2 Stunden muss dieser Patient beim Facharzt oder in einer besonderen Klinik sein. Es gibt in allen großen Städten sogenannte Stroke Units, also Einheiten, speziell in der inneren Abteilung, Spezialabteilung, die sich zum Ziel gesetzt haben, diesen Schlaganfallpatienten zu helfen, damit man diese Durchflussstörung wieder auflösen kann. Es gibt da hervorragende Therapiemöglichkeiten. Aber das Schlimmste ist eben, wenn man wartet oder meint, es ist nicht so schlimm.
Und sicherlich sind auch beim Schlaganfall, Herr Dr. Winkelmann, wieder die Angehörigen in besonderer Weise gefragt oder Nachbarn oder Menschen, die dabei sind, die nämlich dem Notarzt zeigen, wo muss es hingehen? Wie sollten sich Menschen bemerkbar machen? Wie können Sie dem Bereitschaftsdienst und auch dem Notarzt helfen, dass Sie schnell zum Patienten kommen?
Ja, Sie sprechen mir aus dem Herzen und sicherlich den Mitarbeitern vom Rettungsdienst auch. Wie helfe ich dem Arzt? Gucken Sie, dass der Arzt baldmöglichst bei Ihnen ist, also rechtzeitig rufen, bei Notfällen natürlich. Und sagen Sie es auch in der Praxis, bitte, es ist ein Notfall, lassen Sie sich nicht abwimmeln von der Arzthelferin. Draußen, was können Sie machen, damit der Notarzt, Rettungswagen, Bereitschaftsarzt Sie richtig findet? Nachts Licht anschalten im Hof. Auf dem Land schicken Sie jemanden zum Einweisen. Meistens liegen diese Gehöfte ein bisschen abwärts, abseits von der Straße. Also da schicken Sie den Enkel oder den Knecht oder sonst irgendjemanden auf die Straße, damit er den Rettungswagen oder den Doktor einweisen kann. Achten Sie aber auch jetzt schon, dass ihr Hausnummernschild richtig angebracht wird. Das scheint jetzt wohl lächerlich, aber ich muss Ihnen sagen, oft steht ein Baum davor oder das Haus wurde renoviert und es ist keine Hausnummer mehr dran. Bitte, es kommt ja auch mal ein neuer Arzt oder ein neuer Sanitäter.
Also jemanden gut vielleicht lesbar rausschicken und ihm sagen, guck mal, funktioniert unsere Klingel, kann unser Namensschild gesehen werden, vielleicht einen Zettel hinhängen, ist unsere Hausnummer gut ersichtlich, bitte den Baum schnell abschneiden oder zur Seite.
Ja. Denken Sie immer auch, dass nicht nur die Pizza, die Sie bestellt haben, warm bei Ihnen ankommt, sondern dass auch der Doktor richtig kommt. Es dient Ihnen. Und im Notfall hat man keinen Geist mehr für sowas. Deshalb bei Zeiten rechtzeitig dran denken. Danke für die Frage. Ich darf nur noch kurz zum Schlaganfall sagen. Vorzeichen sind auch Schwindel, kurzzeitige Lähmungen und Kribbeln, sogenannte Parästhesien in Fingern oder Mund, Sehstörungen. Sie sehen vielleicht nur auf einem Auge gut, beim anderen ist alles verschwommen oder schwarze Mücken oder sonst was. Und gerade für Angehörige, denken Sie dran, ein verwirrter Mensch, der kann einen Schlaganfall haben. Das ist also nicht der böse Ehemann, der jetzt ganz schlimm geworden ist, sondern der kann eine Durchblutungsstörung haben, die sich darin äußert, dass er total verwirrt ist, seinen Namen nicht mehr sagen kann und unmögliche Dinge tut. Also nicht verzweifeln, Arzt rufen.
Auf den Schwindel möchte ich noch einmal eingehen, Herr Dr. Winkelmann, weil ja viele Menschen ab einem bestimmten Alter, ich sag mal, relativ regelmäßig unter einem Schwindel leiden. Wie kann ich jetzt nun für mich selber erkennen, dass mein Schwindel vielleicht ein Schlaganfall sein kann? Also, ja.
Also, als allererstes mal Blutdruck messen. Ich würde vorschlagen, dass jede Familie ein kleines Blutdruckmessgerät zu Hause hat. Das gibt's im Handel, in der Apotheke, kostet nicht viel, vielleicht 20 Euro. Und dass Sie mal den Blutdruck messen können, sollte man regelmäßig tun. Aber nicht als sklavisch da drin hängen, sondern wenn Sie schwindelig sind, Blutdruck messen. Wenn das öfters vorkommt, bitte mal beim Hals-Nasen-Ohrenarzt abklären, weil viel Schwindel kommt auch vom Ohr, vom Innenohr. Und da muss das abgeklärt sein. Schwindel hat viele, viele Ursachen. Und im ärztlichen Notdienst kann ich momentan mich nur auf die Akutsymptome verlassen. Also es gibt durchblutungsfördernde Mittel, die kann Ihnen Ihr Hausarzt verschreiben. Aber das ist jetzt keine Domäne mehr vom ärztlichen Notdienst.
Also könnte man sagen, der Schwindel, der mit einem Schlaganfall einhergeht, da gibt es noch andere Begleitsymptome dazu.
Ja, sicherlich zum Beispiel Kopfschmerzen.
Der steht nicht alleine, der Schwindel.
Nein, Schwindel allein nicht, sondern da gibt's dann Kopfschmerzen noch dazu, Sprachstörungen und.
Nur, dass wir das einfach jetzt nochmal abgeklärt haben, weil einfach viele Menschen unter Schwindel leiden.
Ja, gerade bei schwülem Wetter oder hier im Voralpenland, da gibt es ein Meniere'sches Syndrom. Das ist eine Hauptaufgabe für mich als Bereitschaftsarzt. Die jungen Leute, die Schwindel haben und die Augen dabei zumachen, gar nicht richtig schauen können und denen furchtbar übel ist, die erbrechen.
Kommen wir noch zu einem Symptom, bei dem wir auf jeden Fall auch immer daran denken müssen, sofort den Arzt zu rufen. Das sind akute, plötzliche Schmerzen.
Eben, da fange ich beim Kopf an, Migräne, aber auch Hirnblutung, Bluthochdruckkrise und Gehirnerschütterung nach Sturz und Schädelprellung. Bitte den Arzt rufen. Im Bauch haben wir die Gallenkolik, aber auch Nierenkolik. Ganz böse kann eine Bauchschlagaderblutung sein, ein Aneurysma, eine Verkalkung von der Bauchschlagader, und die kann plötzlich mal platzen. Das ist sehr lebensgefährlich. Gut, im Rücken haben wir die Nierensteinkolik, akute Schmerzen kann man sehr gut helfen, hatte ich heute Morgen um 5:30 einen Patienten. In den Beinen, in Füßen und Armen gibt es den akuten Gefäßverschluss durch eine Embolie oder eine Thrombose. Und wir erkennen das, dass die Gliedmaße blau oder weiß sind und schrecklich wehtun. Bitte gleich Arzt rufen. Der Gichtanfall, der ist, kommt nicht so plötzlich, aber nach einem guten Essen oder Biergenuss kann das sein, erfordert auch den Bereitschaftsarzt, aber vor allem eine Umstellung der Ernährung.
Ja. Sind das soweit die akuten plötzlichen Schmerzen? Weil dann würde ich mich gern jetzt noch, bevor wir die Hörer einladen, Herr Dr. Winkelmann, mit Ihnen über das Erbrechen unterhalten, weil das unterschätzt man schon mal manchmal, gerade bei uns Erwachsenen. Bei Kindern ist man schon eher versucht, den Notarzt zu rufen. Aber wenn wir Erwachsenen ständig erbrechen, ach, da gehen wir irgendwann mal zum Arzt. Warum kann das gefährlich sein?
Also momentan in der warmen Jahreszeit, da haben wir Lebensmittelvergiftung, Leute, die Wurst oder Fisch, Hühnchen oder Eierspeisen, Tiramisu gegessen haben, die können vergiftet sein. Der Magen-Darm-Katarrh geht selber von selber zurück, aber manche Leute leiden wirklich drunter, die erbrechen stundenlang, bis dann nachher sogar Blut schon kommt, weil die Schleimhaut leist. Es kann sogar auch mal der Magen brechen, eine Magenruptur. Also wenn jemand schrecklich erbricht, bitte den Arzt rufen, das ist dringend. Da gibt es sehr gute Spritzen, die dieses Erbrechen wieder stillen, und dann ist alles vorbei. Erbrechen ist ein Zeichen für Nieren- oder Gallenkolik, Gallensteinkolik, da braucht man krampflösende Medikamente. In der Schwangerschaft, erstes Drittel, aber auch später, in späterer Schwangerschaft, da gibt's die Gestose, die Eklampsie. Das ist ganz, ganz lebensbedrohlich und muss man wirklich behandeln, stationär. Erbrechen haben wir bei Migräne, bei Sonnenstich. Denken wir bitte an die Glatzköpfigen, auch an die Kinder, an die kleinen Kinder. Die brauchen eine Kopfbedeckung. Erbrechen kann auch bei Gehirntumor sein.
Also wäre das eine Indikation dann für einen Notarzt, wenn ich merke, oh, ich war zu lange in der Sonne, jetzt muss ich mich dann doch mal übergeben. Sollte ich dann tatsächlich vorsichtshalber den Notarzt rufen?
Also auf jeden Fall den Bereitschaftsarzt.
Den Bereitschaftsarzt?
Hatte ich neulich ein Kind mit 39 Fieber in Neuburg-Donau. Das hat war die Mutter den ganzen Tag mit ihm im Schwimmbad.
Kind ist klar, aber auch beim Erwachsenen?
Bei Erbrechen, wenn sie furchtbare Kopfschmerzen haben, Lichtempfindlichkeit und starke Kopfschmerzen, ist das was für den Bereitschaftsarzt zumindest. Ich möchte noch darauf eingehen, auf die Vergiftungen durch Alkohol und durch Medikamente. Und besonders ältere Menschen vergessen vielleicht, ob sie die Medikamente genommen haben und haben dadurch eine Überdosierung, haben das Medikament zweimal genommen. Oder Kinder haben irgendwie gekruschtelt in der Schachtel und nehmen was. Also bei Vergiftung, also beim Erbrechen auch immer an eine Vergiftung denken.
Also auf jeden Fall als Eltern auch abklären bei den Kindern, was könnte es sein, was könnten die Ursachen sein, und nicht zu lange zögern. Erleben Sie das schon öfters?
Ja, heute Morgen gerade sogar hat jemand ein falsches Medikament genommen in Taufkirchen, und da habe ich den Giftnotruf angerufen, weil ich bin kein Giftspezialist. Also ich rufe da, das kommt so alles halbe Jahr mal vor, dass ich beim Giftnotruf anrufe. Übrigens 19240 ist die Nummer für Süddeutschland.
Alarmsignale. Wann muss ich den Arzt rufen? Hier unser Thema heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Nach der Musik geht es weiter hier bei Radio Horeb, Ihrem christlichen Radio. Wann muss ich den Arzt rufen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler und mein Gast ist der Bereitschaftsarzt aus Unterhaching bei München, Dr. Gero Winkelmann. Herr Dr. Winkelmann ist seit 20 Jahren als Bereitschaftsarzt tätig. Mediziner ist er schon seit fast 30 Jahren, wenn man das Studium mit einbezieht. Herr Dr. Winkelmann, gerade chronisch Kranke oder gerade auch Angehörige von chronisch Kranken unterschätzen doch schon mal leicht, wann sie den Notarzt oder den Bereitschaftsarzt rufen müssen. Warum ist das so? Und was sagen Sie da auch als Tipp, wann jetzt nun man wirklich doch zum Telefon greifen sollte und nicht erst warten sollte, bis der Hausarzt in 1-2 Tagen wieder die Praxis offen hat?
Das ist eine Herausforderung. Viele Menschen unter uns sind chronisch krank, sind psychisch krank. Sie sind gewohnt an Medikamente, an Pflege. Wir haben ein sehr gutes System von klinischer Behandlung, aber auch hausärztliche Betreuung und durch die ambulanten Pflegedienste. Alles sehr gut. Das ist also ein gewisser Gleichklang. Aber ich nehme immer das Beispiel von dem Vulkan. Wir gehen auf dem Rand des Vulkans und können mal nach links oder nach rechts abstürzen. Und deshalb müssten wir auch bei chronischen Erkrankungen immer achtsam sein. Es kann eine Verschlimmerung eintreten, die jetzt ganz typisch ist für diese Erkrankung. Und da möchte ich auf jeden Fall sagen, dass alte Menschen oder generell, dass man die Medikamente ständig weiternimmt. Neulich ist mir jemand aufgefallen mit Atemnot und Wasser in der Lunge. Und ich sage, ja, nehmen Sie denn keine Wassertabletten? Das sagte die alte Dame, nö, die habe ich vor 2 Monaten abgesetzt, weil ich möchte nicht dauernd die Tabletten nehmen. Und da habe ich gesagt, hätten Sie doch bitte Ihren Arzt gefragt, weil der hätte Ihnen gesagt, dass Sie leben können nur dadurch, weil Sie diese entwässernden Tabletten nehmen. Aber ich möchte da keine Strafpredigt halten, sondern das heißt, dass man auch, wenn man eine chronische Erkrankung hat, immer liebevoll die Patienten und die Angehörigen als Arzt begleitet und sie fragt, wie geht's euch? Habt ihr irgendwelche Fragen, Vorschläge? Und dass man darauf hinweist, dass man was für seine chronische Erkrankung auch tun muss, damit die nicht schlimmer wird.
Und auch wenn dann Beschwerden auftreten, die sonst nicht auftreten, dass man Mut hat, auch dann den Arzt zu rufen oder zumindest mit der Leitzentrale zu besprechen, ist das jetzt ein Fall für den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder können wir mit diesen Symptomen warten, bis die Mutter, der Vater oder ich selber zum Arzt gehen?
Genau, das ist richtig. Also wachsam sein, ja.
So, chronische Schmerzen, das sind auch Indikationen für einen Notarzt. Warum?
Chronische Schmerzen. Bauchschmerzen, da gibt es Leute, die haben Verkalkungen im Bauch, die sind vielleicht schon so alt, dass sie nicht mehr operiert werden können, zum Beispiel bei einem Aortenaneurysma oder wenn eine Verkalkung der Bauchgefäße ist und die dann eben spezielle Medikamente bekommen müssen. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass die Leute gut informiert sind und die geben mir als neuem Bereitschaftsarzt, der ich die Leute ja nicht kenne, dann Tipps, sagen hier, in dem und dem Fall geben Sie bitte das und das Spezialmedikament, so dass ich da schon dankbar bin, also und dem Patienten dann dieses Medikament verabreiche. Das sind manchmal teure Medikamente, die der Patient in seinem Kühlschrank hat, für den Fall des Notfalls. Bei chronischen Schmerzen müsste man natürlich auch immer dran denken, dass sich da mal was Akutes drauf pflanzt, dass man sozusagen 2 Schmerzen haben, die alten ewigen, aber dann auch was Neues. Zum Beispiel im Bauch der Darmverschluss, die Verstopfung, das äußert sich dadurch durch Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit und Erbrechen.
Also, dass ich, wenn ich ein Dauerschmerzpatient bin, auch achtsam bin und das wirklich ernst nehme, wenn der Schmerz auf einmal woanders sitzt.
Oh ja, da muss man aufpassen. Das ist eine Dauerbaustelle und die braucht viel Pflege. Und das ist auch eine Herausforderung für die pflegenden Angehörigen. Dass zum Beispiel beim Schlaganfall kann man immer wieder ein neues Schlägle bekommen, eine Verschlimmerung. Wir leben ja nicht ewig. Aber ich sage das jetzt nicht, um Sie, sondern ich möchte Sie trösten und sagen, wir haben in jeder Erkrankungsphase haben wir immer eine Möglichkeit zu helfen und Leiden zu lindern. Aber bitte aufmerksam sein und den Arzt informieren.
Manchmal, Herr Dr. Winkelmann, da gibt es Schmerzen, plötzliche Schmerzen unmittelbar nach dem Essen. Was könnte das denn zum Beispiel sein?
Das ist jetzt ein Sonderfall. Das habe ich aber schon öfters erlebt, auch damals als chirurgischer Assistenzarzt im Schwarzwald. Einen lieben Gruß in den Landkreis Rastatt an alle Hörer bei der Gelegenheit. Und zwar, das können eben durch Blutungsstörungen, durch verkalkte Baucharterien sein. Da kann ich als Bereitschaftsarzt und auch als Notarzt so gut wie nicht helfen. Da braucht man eine besondere Diagnostik. Das heißt, der Patient müsste umgehend ins Krankenhaus eingewiesen werden.
Und das ist jetzt wieder unser Schlüsselwort, nämlich umgehend. Also es ist dann schon auch wichtig, den Bereitschaftsarzt zu rufen, der uns eine Krankenhauseinweisung gibt. Wann sollte ich denn direkt mit dem Patienten ins Krankenhaus fahren? Was ist denn da so das Für und Wider?
Wenn jemand gehfähig ist. Aber da denken wir zum Beispiel an den Epileptiker, der gerade einen epileptischen Anfall gehabt hat. Den würde ich jetzt nicht selber gehen lassen, weil er kann stolpern. Auch das Gleiche gilt für jemand mit Schwindel und Sehstörungen. Bitte sich höchstens mit dem Taxi ins Krankenhaus fahren lassen. Nie selber ins Krankenhaus oder zum Arzt fahren. Und im Zweifelsfall den Arzt rufen, weil nur der kann den Krankenwagen, eine Einweisung ins Krankenhaus oder einen Krankentransportschein ausstellen.
Könnte man denn so etwas auch nachträglich bekommen?
Ja, im Krankenhaus. Also wenn jemand jetzt auf der Straße hier umfällt, hat eine Kopfplatzwunde, die muss genäht werden, dann kommt der Rettungswagen und da brauchen Sie natürlich keinen Arzt. Das macht dann nachher der Assistenzarzt im Krankenhaus, weil die Krankenkasse möchte ja nur immer einen ärztlich verordneten Krankentransport haben.
Etwas, wo die Hörer bestimmt auch aus der Praxis berichten können, Herr Dr. Winkelmann, das ist, dass der Notarzt zwar gerufen wird, aber erstmal nur die Rettungssanitäter kommen. Wann muss ich da als Angehöriger Befürchtungen haben und wann kann ich mich auch getrost erstmal auf die Assistenten, also auf die Rettungssanitäter verlassen?
Also die Rettungssanitäter und Rettungsassistenten sind heute sehr, sehr gut ausgebildet. Das heißt, die Rettungsleitstelle schickt Ihnen bei einem unklaren Bild erstmal eine qualifizierte Rettungsmannschaft mit Rettungswagen, mit Blaulicht. Und die sind gut gedrillt, haben gute Erfahrung und die entscheiden dann vor Ort, ist es eine Kleinigkeit, ist doch nicht so schlimm oder ist was Schweres und die fordern dann den Notarzt nach, zum Beispiel zur Schmerzbekämpfung oder wenn jemand bewusstlos ist. Oder beim Betrunkenen. Gut, beim Betrunkenen werden Sie nicht sofort den Notarzt nachfordern. Die Leute, zu denen hätte ich größtes Vertrauen und die machen das auch gut, weil es gibt nicht so viele Notärzte. Der Notarzt hat einen Bezirk von 15 Kilometern Radius und kann sein, er ist gerade beschäftigt mit einem anderen Notfall. Da muss also der Nachbarnotarzt kommen. Also von daher, seien Sie bitte beruhigt, mit den Rettungsassistenten geht das alles wunderbar. Und die können dann jeweils auch entscheiden, ob man einen Bereitschaftsarzt braucht. Aber der Bereitschaftsarzt ist nur abends ab 18 Uhr und am Wochenende zuständig. Ansonsten immer der eigene Hausarzt.
Jetzt haben wir über sehr viele Alarmsignale gesprochen. Wann muss ich den Arzt rufen? Das ist ja unser Thema heute hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Es gibt aber auch Alarmsignale, die sich eher so im psychischen Bereich abspielen, wo man aber auch nicht lange zögern sollte, dass man einen Arzt, einen Fachmann ruft. Wann?
Ja, und zwar, das ist ganz wichtig, jetzt gerade in der warmen Jahreszeit, seit April wird es wieder schwül, da stelle ich fest, dass viele Alkoholkranke plötzlich versagen, sie kommen in einen Alkoholentzug. Manche sind verwirrt. Es gibt Menschen, die auf der Basis von einem Alkoholkonsum, den sie natürlich nicht zugeben, dann nachher geisteskrank werden, Schizophrenie, sie sind verwirrt, schreien, Wutanfall. Ich hatte gerade vorgestern den Fall in München, dass eine Frau ihren Mann bedroht hat und geschlagen hat. Das sind alles Zeichen und nächtliche Schreie, die ganze Nachbarschaft ist schon außer sich. Das sind Menschen, die dringend psychiatrischer Behandlung bedürfen.
Aber da ist doch erstmal das Erste, gerade beim Schreien, dass ich die Polizei rufe.
Ja, die Polizei, und die sagt, gehen Sie am nächsten Tag zum Arzt. Oder aber, wenn das dann so schlimm ist, dann werden die Leute, dann muss ein Arzt gerufen werden, der dann eine Zwangseinweisung macht in die Psychiatrie. Das ist bitte nicht ehrenrührig, sondern das muss man wirklich anstreben, um diesen armen Menschen, die jetzt völlig außer sich sind, dass denen geholfen wird, weil sie sind selbst und fremdgefährdend. Es passieren also die verrücktesten Sachen. Ich sage das jetzt nicht, um nicht irgendjemanden, der zuhört, da ein Beispiel zu geben. Aber bitte, das Gesetz erlaubt es und verpflichtet sogar uns Ärzte dazu, eine solche Zwangseinweisung vorzunehmen. wichtige Zeichen sind Angst, Angststörungen, Schlafstörungen. Das sind Hinweise auf eine
Depression. Aber eher kombiniert dann, Angst und Schlafstörung kombiniert.
Kombiniert, ja. Mhm. Die Leute haben, also jetzt nicht wie vor das Beispiel, jemand, der inkontinent ist und Angst hat, macht in die Hose und geht deshalb nicht mehr raus, sondern das sind Leute, die essen dann auch nicht mehr, die haben keinen Appetit, verweigern Essen und Trinken und verwahrlosen auch im Haus, in der Kleidung, in der Körperpflege. Es stinkt, kommt keiner mehr, die Leute sind sozial isoliert. Und das, wenn wir das sehen, dann müssen wir handeln. Und ich erlebe es hier in der Großstadt München, dass da vor Verzweiflung eben der ärztliche Bereitschaftsdienst gerufen wird, weil der Hausarzt gerade Urlaub hat oder manche Patienten gar keinen eigenen Hausarzt haben und das immer ein bisschen aufwendig ist. Und ich nehme diese Arbeit sehr ernst und möchte allen Mut machen, bitte handeln Sie, lassen Sie es nicht so weit kommen, dass die dann nachher auch die Angehörigen bedroht sind und selber krank werden. Also rechtzeitig handeln. Es gibt auch Hilfsgruppen, auch von der Stadt München. Jede Gemeinde hat da auch einen speziellen Dienst, der Hilfe weitergibt.
Also Sie würden auch dahingehend appellieren, wenn man Verwahrlosung vielleicht und irgendwelche psychiatrischen Unangemessenheiten erkennt, ein Verhalten, wo man sagt, das ist eindeutig krankhaft, dass man sich nicht erkundigt, wo ist die nächste Sozialstation, die ich dann irgendwann mal anrufe und die dann irgendwann mal vorbeischaut, sondern dass ich sage, hier ist vielleicht auch ein Menschenleben in Gefahr, auch Kinder vielleicht hängen da mit drinnen. Ich rufe jetzt einfach mal den ärztlichen Bereitschaftsdienst.
Ja, ich denke da an die Vermüllung. Das ist eine, das sind nicht ungezogene Leute, sondern die sehen einfach den Müll nicht mehr. Und da ist dann noch eine Katze drin. Ich erinnere mich hier in München an einen Fall, wo eine Frau, die hat dann nachher im Müll gelebt, in einem großen Appartementhochhaus. Und da habe ich mich gewundert, warum man das monatelang überhaupt ertragen hat.
Und lassen Sie uns jetzt wieder praktisch werden. Und zu solchen Fällen wurden Sie als Bereitschaftsarzt schon gerufen und das würden Sie auch als durchaus gerechtfertigt, sehen Sie das an?
Oh ja, ich bin dann sozusagen auch Helfer für den Hausarzt, auch für das Gesundheitsamt. Ich bezeichne mich oft als Feuerwehrmann mit dem Feuerlöscher, der einem Waldbrand gegenübersteht. Aber lieber, und der ich dann natürlich handeln muss. Viele Dinge kann ich selber handeln, machen, zum Beispiel bei der Nierenkolik heute Morgen oder Einweisung ins Krankenhaus. Und manchmal rufe ich auch den Notarzt, wenn ich den Verdacht habe auf einen Herzinfarkt. Wenn die Leute Herzversagen haben, da muss innerhalb von 10 Minuten der Kollege rankommen. Und das habe ich zu entscheiden.
Wann muss ich den Arzt rufen? Gerade haben wir von dem Bereitschaftsarzt Dr. Gero Winkelmann gehört, dass er auch oftmals seine Kollegen, nämlich die Notärzte, um Hilfe ruft, die dann mit dem Rettungswagen sozusagen kommen müssen. Lassen Sie uns jetzt zum Ende der Sendung, Herr Dr. Winkelmann, noch ein Fazit ziehen. Nämlich, wie unterscheide ich, wann muss ich den Notarzt und wann den Bereitschaftsarzt rufen und wann muss ich überhaupt den Arzt rufen?
Also wichtig ist, dass wir für uns selber und für andere wachsam sind, beobachten und aufpassen. Wir sollen auch selber bereit sein, Hilfe zu leisten. Deshalb möchte ich appellieren, besuchen Sie mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs. Dann haben Sie auch weniger Angst, da kompetent zu helfen. Bitte verlieren Sie keine wertvolle Zeit. Verdrängen Sie auch nicht. Sagen Sie bitte nicht, ach, am Wochenende, da tun die in der Klinik doch nichts mehr. Haben Sie keine Angst vor Klinikeinweisung. Und holen Sie eben rechtzeitig Hilfe. Bei den Medikamenten möchte ich sagen, dass Sie sie regelmäßig nehmen und bitte nicht eigenmächtig absetzen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Und als Christ sage ich natürlich auch, denken Sie an ein Stoßgebet in ernsten Fällen, also immer auch, zu Jesus, Maria und Josef, zu den 7 Nothelfern, zu Ihrem Schutzengel und auch zu den Heiligen, St. Cosmas und Damian und der heilige Camillus von Lellis. Bitte also den Arztbesuch nicht herauszögern, vielleicht um Notdienstpraxisgebühr zu sparen. Das wäre am falschen Eck gespart. Und haben Sie keine Angst, es wird Ihnen immer geholfen, aber Sie müssen eben handeln.
Was sind denn noch so, am Ende würde mich das interessieren, so typische Gründe, warum jetzt der Notarzt oder auch der Bereitschaftsarzt nicht gerufen wird, wo Sie sagen, das kann Leben kosten?
Ja, zum Beispiel Leute, die das verdrängen, die dement sind, die checken das halt einfach nicht, dass die Atmung nicht mehr funktioniert. Die Angehörigen merken nicht, dass die liebe Mama nicht mehr sich richtig ernährt, dass sie nur noch Kekschen isst und dann nachher nicht mehr genügend Vitamine hat und dann Folgekrankheiten hat. Ältere Menschen wollen nicht ins Krankenhaus, weil sie sich erinnern, dass damals in dem Krankenhaus der liebe Ehemann gestorben ist und sie da eine Furcht vorhaben. Das ist alles Schnee von gestern. Man muss sagen, jetzt, wenn Sie jetzt in Not sind, bitte rufen Sie jetzt den Arzt. Man muss wirklich handeln.
Bauen Sie bitte jetzt noch eine Brücke, Herr Dr. Gero Winkelmann, für die Angehörigen, wo der Patient selber sagt, nein, ruf keinen und sehr vehement ist, aber ich merke doch, da muss Hilfe daher.
Ja, ich kann Ihnen, möchte da ganz besonders meine lieben Geschlechtsgenossen anschauen. Liebe Männer, hört auf eure Frauen. Wenn eure Frau sagt, bitte geht zum Arzt, zum Beispiel bei einer Infektion, infizierter Insektenstich oder so, da muss man handeln. Da brauchen Sie ein Antibiotikum und bitte nicht so lange warten, bis Sie eine Sepsis haben und dann auf der Intensivstation sind. Die Angehörigen müssen manchmal auch den Arzt holen, entgegen des Wunsches der lieben Mama oder des Papas, der sagt, na, ich brauche keinen Arzt. Gerade bei psychisch Kranken ist es wichtig, setzen Sie sich mit dem Arzt zusammen und versuchen Sie, dass Sie gemeinsam alles lösen. Und in den meisten Fällen geht das gut aus. Die Patienten sind letztlich doch froh, dass der Ehepartner oder die Kinder den Arzt gerufen haben und dass man dann das tut, was jetzt zur Linderung der Leiden notwendig ist.
Eine wichtige Botschaft aus der heutigen Sendung, Herr Dr. Winkelmann, denke ich, ist auch, dass es Fachpersonal gibt in den Leitzentralen, mit denen wir uns absprechen können, die vielleicht unseren Verdacht auch nochmal bekräftigen und sagen, jawohl, da schicken wir einen der Kollegen vorbei. Wir danken Ihnen, dass Sie heute hier unser Gast waren in der Lebenshilfe. Wann muss ich den Arzt rufen? Für meine Fragen stand uns der Bereitschaftsarzt Dr. Gero Winkelmann zur Verfügung. Danke, Herr Dr. Winkelmann, und alles Gute, Gottes reichen Segen für Ihre Dienste demnächst.
Danke für das Vertrauen, Gottes Segen für alle Hörerinnen und Hörer und für dieses Radio. Ciao.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie die Lebenshilfe nochmal in voller Länge und ganz in Ruhe hören möchten, dann bestellen Sie sich doch gerne einen CD-Mitschnitt bei meinen Kollegen vom CD-Dienst. Dazu ist die Rufnummer 0700 7525 7520. Die Kollegen sind montags bis freitags immer von 9 bis 12 für Sie da. Und dann gibt's noch Sonderzeiten am Nachmittags, Dienstags und Donnerstags von 13 bis 16 Uhr. Und Mittwochnachmittag sogar von 13 bis 18 Uhr. Sie können ins Internet gehen. Im Internet stellen wir die Sendung auch als Download zur Verfügung. Unsere Homepage, das ist www.horeb.org. Dann können Sie sich die Sendung downloaden und hören, wann immer Sie sie mögen, zeitunabhängig. Der Hörerservice ist erreichbar unter der 0700 7525 7525. Er hält wichtige Informationen zur Sendung für Sie bereit. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich für heute ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Haben Sie noch einen guten und reich gesegneten Tag.